der Ehe stand, Mann und Frau, Bruder, Schwester. Wir haben festgestellt, beide gleichwertig, aber nicht gleichartig. Gleichwertig, einmal weil beide Gott gleich wert sind, wertgeachtet sind, und zum anderen, weil beide an dem einen Leben Jesu teilhaben dürfen, ungeschmälert. Aber nicht gleichartig, weil Jesus in jedem ein anderes Teil seines Lebens leben will. Und da war es klar, in der Frau das Leben des Untertanseins, der Unterordnung unter den Mann, so wie das in das ganze Leben Jesu hineingehört, Untertansein. Und im Mann will er leben die Hauptschaft, so wie Jesus Haupt auch der ganzen Gemeinde ist. Und das sollten wir nun weiter verfolgen und die neutestamentlichen Linien aufzeigen, die diese Ordnung Gottes deutlich machen. Aufzeigen. Da war die erste Stelle, und ich hatte gebeten, sie aufmerksam zu lesen. Ich kann nur sehr hoffen, dass es geschehen ist. Epheser 5 und Vers 22 an. Und dann nun zuerst wieder die Frauen, Vers 22. Die Frauen seien untertan ihren Männern als dem Herrn. Und Vers 24. Wie nun die Gemeinde ist Christus untertan, so seien es auch die Frauen ihren Männern in allen Dingen. Da ist die Linie ganz klar aufgezeigt. Untertan ihrem Mann als dem Herrn. Nochmal untertan, so wie die Gemeinde Jesus Christus untertan ist. Und indem die Frau das annimmt als ihr Teil, wird sie eins mit Jesus und hat sie Gemeinschaft mit dem Herrn. Oder man könnte sagen, geht er ein in ihr Leben. Die Versuchung der Frau ist immer wieder neu, die Herrschaft an sich zu reißen, das Regiment zu führen. Die Frau, die die Hosen anhat, wie man so sagt. Die Versuchung der Frau ist immer wieder, dass sie ihren Mann gängeln möchte. Dass sie das auch tut, vielleicht ganz offen. Ich möchte beinahe das Wort sagen, schamlos. Im anderen Fall wieder mit allen Raffinessen. Als Schlange und listig. Die Frau, die es versteht, die schon weiß, wie sie mit ihrem Manne fertig wird und wie sie ihn rumkriegt. In der Richtung geht die Versuchung der Frau, denn dort verlässt sie die ihr gewiesene Linie, auf der sie eins mit Jesus ist und Jesus mit ihr. Denn gegenüber die Männer, Vers 23, der Mann ist des Weibes Haupt. gleich wie auch Christus das Haupt ist der Gemeinde, die er als ein Leib erlöst hat. Haupt wie Christus. Der Mann, Haupt wie Christus. Haupt, das heißt doch, vom Haupte her wird alles gesteuert. Der ganze Organismus des Leibes wird vom Haupte her gesteuert. Wenn der Mann Hauptschaft lebt in Ehe und Familie, dann heißt das, dass er verantwortlich handelt. Also auch in allem verantwortlich zeichnet, so möchte man sagen. Man könnte es ebenso noch deutlicher sagen, Jesus lebt im Manne seine Hauptschaft. Jesus lebt die Hauptschaft durch den Mann. Wo Jesus als Haupt sich kundtun will, gebraucht er den Mann. Wir haben es also auch da immer mit ihm selber zu tun. Und der Mann wird eins mit Jesus, wo er die Verantwortung ganz übernimmt. In Ehe und Familie. Vers 25 unterstreicht dann nochmal, ihr Männer, liebet eure Frauen gleich wie auch Christus geliebt hat die Gemeinde und hat sich selbst für sie gegeben. Unterstreicht nochmal, die Herrschaft üben, Hauptschaft leben heißt Herrschaft üben, aber so wie Jesus sie übt. Dass wir da jetzt nicht zugleich an das Vorbild der Welt denken, die das ganz anders tut. Herrschaft aber wie Jesus sie übt. Und darum lieben gleich wie Christus geliebt hat. Jesus ist Herr und Jesus liebt. Das verbindet sich einfach in seinem Leben. Das ist eine Einheit. Das heißt also, dass der Mann diese Hauptschaft nun nicht lebt als ein Tyrann. Wenn wir von der Versuchung der Frau sprachen, dann müssen wir jetzt sagen, was ist die Versuchung des Mannes? Entweder er ist Pantoffelheld, dann lebt die Frau Hauptschaft und regiert. Oder er ist Tyrann. Dann übt er das Regiment ohne Liebe. Dann wendet er Gewalt an. Beides ist nicht Jesus. Ist nicht die Hauptschaft des durch Christus. Ob so oder so, er ist nicht eins mit Jesus darin. Das ist nicht er. Und darum bedarf das dann der Reinigung, der Scheidung. Das ist also immer wieder Aufgabe. Es ist für die Frau Aufgabe, immer neu den Weg der Unterordnung zu gehen. Und es ist für den Mann Aufgabe, immer neu die Herrschaft zu üben in der Liebe Christi. Lieben wie Christus, was das im Einzelnen heißt, wird in dem ganzen Textzusammenhang dann deutlich. Ich will das nur noch mal hervorkehren, ein wenig unterstreichen. Das heißt, sich geben. Wie Christus geliebt hat die Gemeinde und hat sich selbst für sie gegeben, haben wir Vers 25 gelesen. Seine Liebe kommt darin zum Ausdruck, dass er sich ganz gibt. Und wenn der Mann liebt, gibt er sich. Und zwar, er gibt sich Gott für die Frau. Nicht er gibt sich der Frau. Nein, er gibt sich Gott. Der Herr Jesus hat sich nicht den Menschen gegeben, er hat sich Gott gegeben für die Menschen. Und der Mann gibt sich Gott für die Frau. Steht Gott immer neu für die Frau zur Verfügung. Das heißt dann auch die Frau annehmen, so wie sie ist. Das heißt auch immer neu die Last der Frau annehmen, wenn sie Last ist. Jesus trägt immer. Wenn wir nur denken, Jesus unter seinen Jüngern, wie er mit ganzer Selbstverständlichkeit, ohne je ein Wort darüber zu verlieren, trägt, jeden Einzelnen seiner Art trägt, durchträgt bis ans Ziel. Das ist die Liebe Christi, und so will er im Mann lieben, indem er trägt, den anderen trägt, wie er ist, sich geben. Gott für die Frau geben, auch um ihre Last aufzunehmen und zu tragen, ohne zu murren und zu maulen. Oder die Liebe Jesu zeigt sich darin, dass er die Gemeinde heiligt, Vers 26. Und wenn der Mann die Frau liebt, dann heiligt er die Frau. Dann heiligt er die Frau. Und heiligen, das heißt ja, sich Gott zur Verfügung stellen. Gott verfügbar sein, Gott ausgesondert sein, das ist heiliges Leben. Heiligen, sich Gott zur Verfügung stellen. Das heißt, dass der Mann sich also von oben her leiten lässt. Und dass er gehorsam wird, Gott gehorsam in allen Dingen. Und zwar er, der Mann. Also das nicht von der Frau fordert. Das nicht von der Frau erwartet. Sondern dass er diesen Weg der Hingabe an den Herrn von einem Gehorsam zum anderen nach oben hin orientiert. Dass er diesen Weg geht, immer neu geht, vorweg geht. Und dann will Gott die Frau schon nachziehen. Er soll nur den Weg gehen, sich heiligen. Und dann wird Gott die Frau mitnehmen auf diesem Weg. Also nicht von der Frau fordern, selber es lebt. Dann worin die Liebe Christi sich auch noch zeigt. Er dient, und zwar steht hier gereinigt durch das Wasserbad im Wort, dass der Herr Jesus seiner Gemeinde mit dem Wort dient. Er wäscht sie durch das Wort, dass er ihr immer neu sagt und darbietet. Die Jünger hat er gewaschen durch das Wasserbad des Wortes. Das Wort ist wie eine Dusche, die über sie hingeht, und das reinigt einfach und nimmt Dreck mit weg. Unter Wort geschieht Reinigung. So hat der Herr Jesus der Gemeinde gedient. So ist es Aufgabe des Mannes, der Frau zu dienen. Aufgabe des Mannes ist es, mitteilen, ihr Wort mitteilen. Das ist das, was dem Manne gegeben ist. Der mag ganz schlicht sein, der Mann. Aber er darf damit rechnen, es ist ihm gegeben, dass er das Wort empfängt, um seiner Frau vom Wort her behilflich sein zu können. Er empfängt das. Und kann es ihr da reichen. So kann er seine eigene Frau nähren und pflegen. Vers 29. Er nährt und pflegt sein eigenes Fleisch. Gleich wie auch Christus die Gemeinde. Dort ist die Aufgabe des Mannes, und das in großer Geduld. Ist das deutlich? Nicht Moralpredigten und so weiter. Das ist dem Mann immer nur ein großes Anliegen wird, der Frau zu helfen, die Linien der Schrift zu sehen. Und dazu muss man auch Zeit haben, muss sich Zeit nehmen. Und hier sind die Männer gefragt, ob sie Zeit haben für die Frau. Ob es das gibt, wo sie beieinander sitzen und wo dann das Wort auf einmal zum Gespräch wird. Haben wir noch Zeit füreinander? Sonst kann ich der Frau doch gar nicht dienen, wenn ich keine Zeit für sie habe. Das sind bestimmt nicht festgelegte Stunden, so wie die Bibelstunde festliegt, aber das ergibt sich und begibt sich aus dem, was wir miteinander leben. Aber dort ist Aufgabe des Mannes, diene deiner Frau. Red mit ihr übers Wort, sodass die Linien deutlich werden. Was wir an die Frau wenden, kommt immer uns selbst zugute. Die Zusammenfassung ist dann Vers 33. Ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst. Und der Frau ist gesagt, sie fürchte ihren Mann. Die Ehrfurchtstellung. Auch Ehrerbietung liegt drin. Und eine Frau schändet sich selbst, wenn sie ihren Mann gleichsam zum Narren macht. Die andere Stelle, die ich zu lesen aufgegeben habe, steht im 1. Petrusbrief, 3:1-7. Ich hoffe wieder, wir haben es gelesen. Da heißt es gleich Vers 1, desgleichen sollt ihr Frauen euren Männern untertan sein. Damit auch die, die nicht glauben an das Wort, durch der Frauenwandel ohne Wort gewonnen werden. Die Linie ist ganz eindeutig. Sie sollen ihren Männern untertan sein. Das sagt Paulus, das sagt Petrus, das ist die Linie der Schrift. Diese Linie verwischen, das heißt, die Ordnungen Gottes verdrehen. Das heißt aber auch nicht mehr mit Jesus eins sein. Können Sie es nicht oft genug sagen? Und hier wird gesagt, wenn die Frau ihrem Mann untertan ist und das wirklich auslebt, dann ist das wie eine gelebte Predigt. Die Frau, die sich drunter stellen kann, ist eine sichtbare Predigt. Die Frau, die das Gegenteil lebt, streicht alle Verkündigung durch. Wandel ohne Wort heißt es im Blick auf die Frau. Ihre Sache ist es nicht mit Worten andere zu bekehren, aber ihr Wandel so, dass andere dadurch zum Glauben kommen. Damit auch die, die nicht glauben an das Wort, gewonnen werden durch den Wandel der Frauen. Die nicht glauben an das Wort, da ist nicht bloß etwa gemeint, der Mann, der nicht ans Wort glaubt, der kann es auch sein. Wenn die Frau einen ungläubigen Mann an der Seite hat, das ist eine Not, das ist eine Last, immer neu, dann ist es nicht ihrer Sache, Bußpredigten zu halten, dem Mann. Und den Spiegel des Wortes ihm jeden Tag vorzuhalten und mit Bibelworten ihn zu bearbeiten. Ich kann mir nichts Schrecklicheres als dies vorstellen. Damit verleugnet sie völlig den Herrn Jesus und das, was ihr gegeben ist. Damit streicht sie das Wort selber durch, das ihm Mann vorhält. Sie lebt es nicht. Dann bleibt ihr nur dieser Weg, gelebtes Leben Jesu. Und für die Frau heißt es untertan sein. Immer neu sich unterordnen, drunter stellen. Und das, gerade das, kann zur Folge haben, dass der Mann zum Glauben kommt. Wie kommt denn das, dass dann der Mann zum Glauben kommt? Weil die Frau, indem sie das lebt, eins ist mit Jesus. Und dann tritt Jesus gleichsam in der Frau dem Mann gegenüber. Das ist die Gegenwart des Herrn, der dann am Mann handelt. Wenn die Frau nicht mit Jesus eins ist, kann nichts ihn umwandeln. Wie viele Frauen verhindern es, dass ihr Mann zum Glauben kommt, weil sie nicht die göttliche Linie im Auge behalten. und gleichsam sich von Jesus wegwenden mit ihren Moralpredigten. Das ist die Vollmacht der Frau, wenn sie den Weg der Unterordnung geht. Das heißt, Christus in ihr. Und er wird keinen anderen Weg mitvollziehen als diesen Weg. Verlässt sie diesen Weg, das ist, als wenn sie sich dann von Jesus wegwendet. Und darum verliert sie dann ihre Vollmacht. Sie hat keine Vollmacht. Es wird nur zur Folge haben, dass der Mann sich umso mehr wehrt. Vers 3 und 4. Euer Schmuck soll nicht auswendig sein mit Haarflechten und Goldschmuck oder Kleiderpracht, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, das ist köstlich vor Gott. Hier ist die Rede von der Schönheit des verborgenen Lebens. Das ist eine innere Schönheit. Und diese innere Schönheit hat Gott der Frau bestimmt. Innere Schönheit, das verborgene Leben. Der verborgene Mensch des Herzens, das ist Jesus im Herzen. Christus in uns, der Jesus, der so lange die Verborgenheit gelebt hat. 30 Jahre Verborgenheit, 3 Jahre Öffentlichkeit. Welche Bedeutung hat das verborgene Leben? Verborgen sein. Jesus will das verborgene Leben weiterleben in der Gemeinde. Und dann ganz besonders das Teil der Frau. Dann können wir immer wieder sagen, die Nachfolge Jesu hängt also in Nazareth an. Dieses Stücklein verborgenes Leben muss immer, immer neue Gestalt gewinnen. Es ist gleichsam in der Ehe wie sichergestellt. Und jeder Frau ist dies Stück zugemessen, damit es immer neu gelebt wird. Die Frau ist wie verantwortlich dafür, dass dieses Stücklein, das verborgene Jesusleben, immer neu gelebt werden kann. Und das ist Gott sehr köstlich. Wird ausdrücklich gesagt, das ist köstlich vor Gott. Das müsste wie ein Lockmittel sein. Jeder Frau, oh, da weiß ich, dass ich Gott wohlgefallen. Lebt das und es ist köstlich vor Gott. Es ist Gott eine Erquickung. Es tut Gott wohl. Und so könnte man sagen, es tut Gott weh, wenn sie das verlässt. Noch ein kurzer Blick auf die Frau im Alten Bund. Vers 5, so haben sich vor Zeiten die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und ihren Männern untertan waren. Das ist ein ganz wichtiger Vers. Beachtet, schon im Alten Bund, es war schon immer so die Ordnung Gottes. Und nun wird gesagt, die Frauen im Alten Bund haben ihre Hoffnung auf Gott gesetzt, als sie das Leben der Unterordnung unter die Männer lebten. Sie haben sich ihren Männern untergeordnet, indem sie auf Gott hofften, indem sie auf Gott blickten. Auf Gott hoffen, das heißt, sie haben das Handeln Gottes erwartet. Sie haben mit dem Handeln Gottes gerechnet. Das heißt auch, sie haben dem Handeln Gottes in ihrem Leben und dem Leben des Mannes Raum gegeben. Unterordnung in der Erwartung, Gott wird handeln. Das ist eine ganz wichtige Stelle. Unterordnung unter den Mann, das ist Ordnung Gottes, das will Gott so. Und diese Unterordnung ist immer wieder das Sterben der Frau. Vielleicht ist es für manche Frau ein sehr schweres Sterben. Es gibt wieder Frauen, denen das gar nicht so schwer wird. Aber es sind nicht wenige, denen ist das ein schweres Sterben und immer wieder sich unterordnen. Und vielleicht hängt das auch davon ab, was für Mann sie an der Seite hat. Der eine macht ihr das Sterben schwerer als der andere. Ein schweres Sterben. Und immer wieder ist sie dann versucht, selber zu handeln. Das Heft in die Hand zu nehmen. Nicht abzuwarten, was wohl Gott tut. Und gerade dennoch sich unterordnen, und zwar im Blick auf Gott, das ist das, was der Apostel hier so unterstreicht. Nicht bloß eine Sklavin zu sein, nein, nein. Diese Unterordnung als ein Glaubensakt, immer neuer Glaubensakt. Ich vertraue Gott, er wird handeln. Wo ich handeln möchte, immer wieder neu, Herr, du wirst handeln. Den inneren Zusammenhang aufzeigen. Und das in der Gewissheit, das ist dem Herrn wohlgefällig. Und weil es ihn erfreut, es löst in jedem Falle das Handeln Gottes aus, die ihre Hoffnung auf Gott setzten, indem sie ihren eigenen Männern unterwürfig waren, so heißt es wirklich. Sie waren ihren Männern unterwürfig, weil sie Hoffnung zu Gott hatten. Du wirst das tun. Du wirst dich dazu bekennen. Du stehst zu deinem Wort. Und immer, wenn die Frau dann das Heft selber in die Hand nimmt, verleugnet sie ihren Glauben und wirft sie ihre Hoffnung über Bord und nimmt sie es aus der Hand Gottes in die eigene Hand. Aber was dann auch draus wird? Wie oft geschieht dies? Die Frau, die meint, sie müsste nun doch mal ihren Einfluss geltend machen. Die Frau, die sich durchsetzen will, die Frau, die den Mann unbedingt ändern will, damit es, wie sie meint, richtig wird. Die Frau, die sich selbstständig macht, wenn nicht er, dann ich. Und meint, sie müsste das tun, aus Verantwortung handeln und gar nicht merkt, wie auf einmal Ordnungen Gottes umgedreht werden und der Herr nicht mehr mit eingehen kann in das, was die Frau da tut. Sie begibt sich ihrer Vollmacht, hinter den Herrn zu handeln. Weil er sagt, das ist nicht die Ordnung Gottes. Du stellst alles auf den Kopf. Auf den Kopf gestellte Ordnung. Das Handeln wird Gott aus der Hand genommen. Weil Gott vornehm ist, wir sagen es immer wieder, lässt er das geschehen. Aber was dann draus wird, es geht schief. Die Frau hat, wenn sie es selber an die Hand nimmt, nichts mehr von Gott her zu hoffen für ihren Mann. Und die Sache wird nie heilen. Die Frauen des alten Bundes sind Vorbilder, wie Sarah heißt dann. Und es wird der Gehorsam der Sarah gerühmt, wie die Sarah Abraham gehorsam war und hieß ihn Herr. Sie nannte Abraham ihren Herrn. Und das alles hat sie getan im Blick auf Gott. Und das hat Verheißung. Die Frau, die das lebt, hat Verheißung. Sie hat den Herrn nicht bloß hinter sich, in sich. Und er handelt mit ihr und durch sie. Weil da Christus in der Frau lebt. Das ist ihm eine Erquickung. Er sagt, hier gefällt mir's wohl. Hier gefällt mir's wohl. Hier kann ich wohnen. Hier kann ich mein Leben leben, was von Gott der Frau zugeordnet ist. Das ist die Freude des Herrn. Und darum geht von solch einem Leben Kraft aus. Der Herr ist da. Er in ihr. Und die Männer, Vers 7. Desgleichen ihr Männer, wohnet bei ihnen mit Vernunft und gebt dem weiblichen als dem schwächeren Geschlecht seine Ehre. Und auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens, haben wir das letzte Mal sehr betont. Und euer gemeinsames Gebet darf nicht verhindert werden. Ihr Männer, wohnet bei ihnen mit Vernunft, dieser Satz. Wohnet bei ihnen, im Griechischen, syn oikountes, das heißt eigentlich, wohnt mit ihnen zusammen. Ehe verbindet die beiden, das ist die engste Lebensgemeinschaft, die es gibt auf allen Gebieten. Ein beieinander wohnen. Und zwar, dieses beieinander wohnen umfasst das ganze Leben, vom Morgen bis zum Abend, vom Abend bis zum Morgen. Da ist nicht nur die eine Seite gemeint, nicht nur etwa das Geschlechtliche miteinander, sondern das ganze Leben ist damit umfasst. Ist alles gemeint. wohnet mit ihnen zusammen. Aber wie? Nicht mit Vernunft. Muss doch ein bisschen vernünftiger sein. Manchmal möchte man das auch mal sagen, nun sei doch mal vernünftiger. Aber im Griechischen steht ja das Wort Katagnosis und Gnosis heißt Erkenntnis. Wohnt bei euren Frauen der Erkenntnis gemäß. Erkenntnis ist ein geistlicher Vorgang. Erkenntnis ist, wo Offenbarung geschieht. Wenn Gott mir offenbart, gewinne ich Erkenntnis. Auf der Seite Gottes das Offenbaren, auf meiner Seite das Erkennen. Das gehört immer zusammen. Das Offenbaren Gottes und mein Erkennen. Der Erkenntnis gemäß, von wem empfängt der Mann also seine Erkenntnis? Und von wem nicht? Nicht von der Frau. Ach so. Wenn von Erkenntnis die Rede ist, dann heißt es, höre, was Gott dir sagt. Tu, was Gott dir zeigt. Erkenntnis empfängt der Mann nicht von der Frau, sondern von Gott. Und da an dieser Stelle wieder, du musst nach oben her dich orientieren, zu Gott hin dich orientieren. Nicht zur Frau hin. Das, was es so oft gibt, und wir sind immer in der Versuchung, in kritischen Situationen, der Seitenblick auf die Frau. Was sagt meine Frau? Was denkt meine Frau? Was macht meine Frau für ein Gesicht? Der Mann, der sich richtet nach der Frau. Wenn aber der Mann sich nach der Frau richtet, gewinnt er keine Erkenntnis. Die Erkenntnis kommt von Gott, da muss er nach der anderen Seite gucken. Christus, das Haupt des Mannes. Lass dir den Weg zeigen von Gott, sei ganz abhängig vom Herrn. Aber dann handle nach deiner Erkenntnis. Das ist hier gemeint. Wohnt bei ihnen eurer Erkenntnis gemäß. Lass dir es vom Herrn zeigen und dann handle nach deiner gewonnenen Erkenntnis. So übt er Hauptschaft. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Und dann handle nach der Erkenntnis. Das ist ein sehr barmherziges Wort. Alle Erkenntnis, die wir haben, ist dem Wachstum unterworfen. Wachset in der Gnade und der Erkenntnis, sagt Petrus. Es kann sein, dass ein Mann sehr wenig Erkenntnis hat. Geistliche oder biblische Erkenntnis. Ein Minimum an Erkenntnis. Das hindert aber gar nicht. Gott will nicht mehr, als dass er das, was er erkennt, auch lebt. Handle deiner Erkenntnis gemäß. Mehr will Gott nicht. Das ist etwas ganz Wunderbares und ein barmherziges Wort. Wem wenig gegeben ist, von dem wird wenig gefordert. Wem viel gegeben ist, von dem wird viel gefordert. Hat einer eine ganz geringe Erkenntnis, ein ganz kleines Gefäß hat schon nur an Erkenntnis. Das kann nie hindern. Nur wenn er nach seiner Erkenntnis nicht handeln wollte, sondern sich von anderen her lenken und leiten und bestimmen lässt, dann wird es zum Verhängnis. Gott erwartet nicht mehr, als er das bisschen, was erkennt, tut. Es genügt vollkommen. Ist er völlig dabei. Sagt ein ganzes Ja und Amen. Es könnte sein, dass die Frau viel mehr Erkenntnis hat. Und das gibt es nämlich oft. Dass die Frau eine Menge Erkenntnis angesammelt hat, das sehr leicht alles aufgenommen hat, in sich aufgenommen hat. Und der Mann dem gegenüber ist da ganz unbeholfen, mit wenig Erkenntnis. Die Frau hat die größere Erkenntnis. Worin zeigt sich jetzt die wirkliche Reife und göttliche Größe der Frau? Nicht darin, dass sie ihre Erkenntnis über die Erkenntnis des Mannes stellt, sondern ihre Reife zeigt sich darin, dass sie sich unter den Mann und seine Erkenntnis stellt.
Das ist nur wieder die Reise über die Frau.
Die Frau, die alles besser weiß, die dauernd reinredet, wenn der Mann was sagt, die dauernd an ihm rumkorrigiert, auch vor den anderen Leuten, auch vor den Kindern, die ist nie eins mit Jesus. Und Jesus ist nicht eins mit ihr. Ist das deutlich? Die geht nicht den Weg, den der Herr Jesus so gern mit ihr gehen möchte. Auf dem er sich ihr mitteilen will. Der Herr wird sich ihr auf keinem anderen Weg mitteilen, als auf diesem Weg. Sich drunter stellen. Nicht zeigen, ich weiß das alles viel besser und ich kann das viel besser und ich habe viel mehr Erkenntnisse. Du, schrecklich, was es da alles auch gibt. Noch eins. Die Frau wird hier von Petrus das schwächere Gefäß genannt. Ein Gefäß ist dazu da, etwas zu empfangen, in dem Fall göttliches Leben in uns aufzunehmen. Die Frau ist dazu bestimmt, göttliches Leben in sich aufzunehmen, oder Mann auch. Aber die Frau ist das schwächere Gefäß. Es wird nicht gesagt, wieso und warum. Offenbar ist das eine schöpfungsmäßige Veranlagung. Und da kann man nur sagen, der Teufel hat in 1. Mose 3 in der Versuchungsgeschichte wieder mal genau die schwächste Stelle gefunden, dort wo er angesetzt hat, bei der Frau. Umso mehr ist es aber Sache des Mannes, seiner Frau die Ehre zu geben. Gebe dem Weiblichen als dem schwächeren Geschlecht seine Ehre. Und da meine ich, hat der Mann täglich Gelegenheit. Er wird immer neue Gelegenheit finden, der Frau ihre Ehre zu geben. Jedenfalls der Mann, der die Frau abtrüffelt, gibt ihr nicht die Ehre. Oder der sie abkanzelt, wie wir es nun nennen mögen. Der sie anschnappt. Der Mann, der kommandiert. Der sie bedrückt, der sie bedrängt. Oder der sie unterdrückt. Der Frau wird gesagt, unterordnen, aber das heißt nicht für den Mann unterdrücken. Das kann nur das ganz freiwillige Handeln der Frau aus Glauben und Hoffnung und Liebe sein. Der Mann, der unterdrückt, nimmt ihr die Ehre. Selbstständig zu handeln. Und dieser Mann ist nie eins mit Jesus. Jetzt mal werden wir schnauzen, ruppig werden, drängen, dreien, bettringen, in welcher Situation auch, bei Tag oder bei Nacht. Nicht eins mit Jesus. Und das ist die Stelle, wo der Mann jede Vollmacht verliert. Und kann dann auch einer Gemeinde nichts ausrichten. Wenn ich Jesus nicht mit Jesus eins bin zu Hause, bin ich auch nicht eins, wenn ich in der Gemeinde bin. Entweder oder. Darum heißt es für den Mann, sorgfältig sein, behutsam sein, jedes Wort abwägen, rücksichtsvoll sein. Die Frau ist ein schwaches Gefäß und kann ganz schnell zerbrechen und Schaden nehmen. Sehr behutsam. Das ist der Herr immer dabei. Und nun ist es an der Zeit, ein Wort über das Kreuz der Ehe zu sagen. ist ja schon in unserem Trauformular so, dass da als dritter Punkt das Kreuz in der Ehe kommt. Das Gebot, dann die Verheißung und zuletzt, jede Ehe hat ihr Kreuz. Gehört auch mit rein. Es gibt viele Kreuze, braucht jetzt nicht mehr zu reden. Es gibt äußere Kreuze, es gibt innere Kreuze, von denen keiner was ahnt. Dass einer innerlich durchleidet oder an Last trägt. Vielerlei Kreuze. Aber es kann auch so sein, dass die Frau dem Mann ein Kreuz ist. Und es kann so sein, dass der Mann der Frau ein Kreuz ist. Die Frau, die herrschsüchtig ist, rechthaberisch ist, Schandmaul hat, voller Widerspruchsgeist, sich über den Mann stellt, ihn mit List und Tücke einwickelt, die Hauptschaft des Mannes nicht annimmt, die ihn belächelt, ihre Erkenntnis drüber stellt, die sich nicht unterordnet, wird, ob sie es will oder nicht, der Mann zum Kreuz. Für den Mann heißt das, du hast meine Frau so, wie sie ist, mir gegeben. Wozu ist ein Kreuz da? Getragen zu werden. Nicht um nun alle Anstrengungen machen, das Kreuz abzuschütteln, wegzuwerfen, den Vorwurf zu erheben. Wenn deine Frau dir Kreuz ist, hat der Herr dir dieses Kreuz gegeben. Du kannst nur liebend umfassen und annehmen. Das ist der Weg. Einer trage des anderen Last. Damit ist nicht gemeint, dass der Mann, wenn die Frau einen schweren Korb zu schleppen hat, einen Wäschekorb kommt, dann komm ich auch damit zu. Das selbstverständlich auch. Nein, der andere ist Last. Und nun trage ihn, wie er ist. Einer trage des anderen Last, Galater 6, 2. Und zwar ohne ein Wort darüber zu reden. Weder, dass du deiner Frau das bei Gelegenheit servierst, du gibst mir aber auch was zu tragen, und du bist mein Kreuz. Oh, dann ist das schon alles andere als ein Kreuz. Über ein Kreuz redet man nicht. Aber auch nicht zu anderen. Auch nicht zu Brüdern. Mit aller Selbstverständlichkeit, ohne ein Wort, ganz still, jeden Tag neu, ja sagen, annehmen. Und noch mehr, die Frau ansehen, jetzt von Gott her gesehen, Kreuz und Ostern, als eine Heilige. Die Frau, die dir Kreuz ist, ich weiß es nicht, wodurch besonders, ist eine Heilige. Machst du das jeden Tag neu bewusst? Sie ist eine Heilige, weil der Herr Jesus Christus in ihr ist und ein Geist Gottes. Und der neue Mensch, der sich Unterordnende heißt, Jesus, Jesus in meiner Frau, der neue Mensch, der die Demut liebt, heißt Jesus. Der neue Mensch, der die Verborgenheit liebt, heißt Jesus, Jesus in meiner Frau. Jesus oft verdeckt, durch die menschliche Art, die wieder durchbricht oder so sehr durchbricht. Aber nun wissen wir ja, die menschliche Art ist längst gerichtet, gekreuzigt, gestorben, begraben. Und nun haben wir es doch immer wieder neu geübt und gelernt und gesagt bekommen, und der Paulus sagt zu uns, und darum kennen wir niemanden nach dem Fleisch. Und der Mann, der kann doch sagen, ich kenne meine Frau nicht mehr nach dem Fleisch. Das, was mir so sehr wie ein Reibeisen ist oder mir so sehr immer wieder ein Stachel wird, oder mir zur Not wird, oder mir zur Last wird, mich bedrückt oder mich bedrängt, ich kenne sie nicht nach dem Fleisch, ist gekreuzigt. Sondern halte fest im Glauben, Jesus in meiner Frau, und von wem erwarte ich, dass dieses schöne Jesusleben in der Frau offenbar wird? Müssen in dem Fall die Männer sagen, das lassen wir nicht von Frauen sagen. Von wem erwarte ich das?
Von ihm selber.
Weil er in mir ist, dann darf ich sagen, Herr, und du sagst ja Herr in mir. Und gerade indem ich im Glauben das festhalten kann und das Kreuz jeden Tag neu annehme, bricht der Herr sich Bahn. Und je länger, je mehr wird die Schönheit Jesu sichtbar. Ich helfe mit, dass die Schönheit Jesu aus der Frau hervorbrechen kann. Ich kenne sie nicht nach dem Fleisch. Ich halte fest, gerade in den Situationen, wo sie mir so viel Not ist, in ihr Jesus. Und erwarte, dass Gott durch den Geist Gottes, den Herrn Jesus, Raum schafft in meiner Frau. Das ist der normale Weg. Aber genauso, der Mann wird das Kreuz der Frau. Der Mann, der keine Verantwortung übernimmt. Der Mann, der alles der Frau überlässt, der alles auf die Frau abschiebt. Der Mann, der keine klare Entscheidung trifft. Der Mann, der die Frau immer wieder vorne anschiebt, mach du's. Ich weiß, es gibt Frauen, denen das wohl tut. Da sind zwei Verkehrte beieinander. Das geht äußerlich gut, aber Vollmacht Jesu ist keine da. Wenn zwei Verkehrte beieinander sind, wo die Frau oben drauf ist, normal und drunter, und beide sich drin wohlfühlen, ist das, wie es scheint, eine sehr harmonische Ehe, aber nicht eine geisterfüllte. Nicht Ehe, in der Gott sich verherrlichen kann oder Jesus Christus hervorbrechen kann, ist anscheinend. Ist das klar? Oder der Mann, der Tyrann ist. Der Mann, der mit Härte regiert, der zwingt, bestimmt, der nicht dient in der Liebe Christi, der die Frau immer wieder neu mit Vorwürfen überhäuft, der ihr nicht die Ehre gibt, so viel Gelegenheit dazu gegeben ist, der ist für die Frau, wenn sie recht empfindet, immer neu ein Kreuz. Und die Frau, was soll sie tun? Was soll sie tun? Ist halt nur dieselbe Litanei nochmal wie vorhin. Gerade so wie er ist, ist er dir von Gott verordnet. Gerade so wie er ist, nimm ihn jeden Tag neu an als Gottes Hand. Auch für dich heißt es, einer Frage des anderen Satz. Das ist dein Kreuz von Gott verordnet, hab's lieb. Nimm's an. Ohne ein Wort zu verlieren, still sein. Die Litanei geht weiter. Dein Mann ist ein Heiliger. Denn in ihm lebt Jesus. Und wenn das so verdeckt wird in bestimmten Situationen, dann weißt du, ich kenne ihn nicht mehr nach dem Fleisch. Nach dem, was du natürlicherweise sichtbar hast. Ich weiß, das ist längst abgetan am Kreuz. Da habe ich nichts mehr nachzurechnen. Aber ich will vor Gott den Herrn Jesus preisen in meinem Mann. Jesus, der Herr ist und dabei zugleich Diener ist. Der seine Herrschaft in Liebe übt. Jesus ist der neue Mensch immer. Der ist da, auch wenn er mal nicht sichtbar ist. Das ist nun wieder der Dienst der Frau. Den Mann so nehmen, ich kenne ihn nach dem Fleisch, Vater, sieh Jesus an. Und durch den Geist schaff Raum dem Herrn Jesus, dass das Leben Jesu sichtbar wird. So wird eines dem anderen zum Segen. So wird der Mann seiner Frau zum Segen, ohne dass da ein Wortwechsel passiert. So wird die Frau dem Mann zum Segen. Wehe, wenn die Frau sich herauslocken lässt, nun doch den Mann ersetzen zu wollen, an seine Stelle zu treten. Wehe, wenn der Mann sich fügt, um des lieben Friedens willen.
Und dann stelle ich mich drunter und ordne mich unter meine Kraft.
Sofort ist es eine auf den Kopf gestellte Ordnung Gottes. Und gerade damit hindern wir das Einswerden mit Jesus. Und wir hindern es, dass die Herrlichkeit des Herrn in dieser Ehe hervorbricht, sichtbar wird, Gestalt gewinnt. Und zum Schluss noch ein kurzes Wort, dass die Stunde auch wieder um. Zu den verhinderten Gebeten, von denen noch die Rede war, 1. Petrus 3. Die Frauen Miterben der Gnade des Lebens und euer gemeinsames Gebet darf nicht verhindert werden. Wenn wir es mal so richtig anschauen, ich weiß nicht, wie ihr das gehört habt jetzt, wie die Frauen gehört haben, wie die Männer gehört haben, die Schwestern, die Brüder, müssen wir nicht sagen, mit welch einer Selbstverständlichkeit drehen wir die Ordnung in Gottes um und wie oft. Pervertieren, wie es so heißt. Als ob das gar nichts wäre. Für uns wie selbstverständlich. Die Frau hat wie das letzte Wort und weiß alles besser. Der Mann macht kuschtig und denkt noch, er ist ein ganz guter Mann. Denkt noch, wunder, wie demütig er dabei ist. Aber der Geist ist betrübt, weil das nicht Jesu Weg ist. Der Geist kann den immer nur wehren. Der Geist möchte immer sagen, nein, so nicht. Und wenn der Geist immer nur wehren muss, dann verhindern wir ihn, positiv zu werden. Wenn der Geist nicht mehr positiv wirken kann, weil er immer etwas abzuwehren hat in unserem gemeinsamen Eheleben, so heißt das auch, es kommt kein Gebet zustande. Beten ist das Positivste, was es gibt. Und wo der Geist Raum gekriegt hat und wo wir die Ordnungen Gottes annehmen und in diesen Bahnen uns bewegen, immer neu uns selbst verleugnen, denn anders geht es gar nicht. Da hat auf einmal der Geist Raum, aber da hat auch das Gebet Raum. Viele wundern sich. Und in vielen Ehen ist das tatsächlich so, dass nie ein gemeinsames Gebet zustande kommt. Mal einen Ansatz gemacht, wir nehmen es wieder mal vor, und dann geht es 2 Tage, vielleicht 3, wenn es hochkommt, und dann ist es schon wieder Feierabend. Lieber mit anderen Leuten beten, als mit der eigenen Frau. Lieber mit anderen Leuten beten, als mit dem eigenen Mann. Das gemeinsame Gebet will in so vielen Ehen nicht zustande kommen. Es will einfach nicht gelingen. Was soll man dazu sagen? Auf alle Fälle, dass hier innere Defekte sind, dass der Geist in dem gemeinsamen Leben verhindert ist. Und da kann ich nur sagen, lebt die göttlichen Ordnungen. Ganz bewusst. Und ihr werdet erleben, wie das Gebet sich auf einmal entfaltet. Lebt miteinander die göttlichen Ordnungen. Und die Frau hat gehört, was das für die Frau bedeutet, und der Mann hat gehört, was das für den Mann bedeutet. Aber lebt das ganz bewusst, auch wenn es ein immer neues Sterben ist. Lebt die göttlichen Ordnungen auch in dem Annehmen des Kreuzes. Ich darf nie vom anderen fordern, dass er die göttliche Ordnung lebt. Ich kann sie nur von mir fordern. Wenn der andere sie nicht lebt, dann ist das mein Kreuz. Nimm an. Lebt diese göttlichen Ordnungen. Tu es immer neu. Versagen hindert es nicht, wir können uns beugen. Und wo wir uns beugen, geht es auch schon wieder weiter. Aber bitte, dort muss der Hebel angesetzt werden. Bewegt euch in den Bahnen der göttlichen Ordnung. Und ich sage euch, ihr könnt miteinander beten. Weil der Geist auf einmal Raum hat. Nicht mehr verhindert ist, blockiert wird. Weil er ihn das leben lasst, was er so gerne leben will. Und das gibt einen Frohlocken, ihr könnt miteinander beten. An der Stelle muss der Hebel angesetzt werden, wenn das Gebet der Eheleute in Gang kommen soll. Das nächste Mal kommen dann die praktischen Folgerungen.